Da stehen sie vor den Toren Jerusalems, die Weisen aus dem Morgenland. Und es ist sonnenklar, hier in dieser traditionsreichen Königsstadt finden wir natürlich den neugeborenen König. Aber anstatt weiter diesem Stern zu folgen, hören sie auf ihr Bauchgefühl und es kommt, wie es kommen muss. Im großen Jerusalem finden sie keinen neugeborenen König, sondern nur den alten, machtgierigen Unterdrücker Herodes, auch wenn dieser der Große genannt wird. Aber Gott ist mit den Weisen noch nicht am Ziel und deshalb gibt er ihnen sein Wort. Ein Bibelwort bringt sie ans Ziel. Ein Bibelwort weist sie hinaus aus dem großen Jerusalem, weg von Herodes dem Großen, hin ins kleine, völlig unbedeutende Bethlehem. Unter der Überschrift Faszination Bethlehem, weil Gott kein Anfänger ist, lese ich uns das Bibelwort für das Christfest aus dem Buch des Propheten Micha, Kapitel 5, das die Weisen zu Jesus geführt hat, eben in der Erwartung, dass auch wir in diesem Wort Michas eine Wegweisung Gottes für uns entdecken. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. Und er wird der Friede sein. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Das Prophetenwort aus Micha 5 schickt die Weisen nach Bethlehem. Bethlehem, das waren sich die Gelehrten der damaligen Zeit einig, ist der Herkunftsort des Messias. Was für Herodes allerdings eine Katastrophe bedeutet, den Schriftgelehrten völlig schnurzegal ist, ist für die Weisen das Ziel ihrer Reise, Bethlehem. Bleibt die Frage, was ist Bethlehem für uns? Worin liegt bis heute die Faszination Bethlehem? Ein erstes, Faszination Bethlehem, weil Gott noch einmal mit uns anfängt, oder kurz, Faszination Bethlehem, weil Gott ein Anfänger ist. Zitat Micha. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Auf den ersten Blick eine völlig banale Ortsangabe, auf den zweiten eine Sensation und eine absolute Revolution. Weil Gott mit dieser Bethlehem-Verheißung eine bis zur Geburt von Jesus Christus tausendjährige Königstradition absetzt, beendet und an den Ausgangspunkt zurückkehrt. Seit Davids Eroberung von Jerusalem um das Jahr 1000 vor Christus ist Jerusalem ja nicht nur Hauptstadt, sondern die Königsstadt schlechthin. Jerusalem wird in den Psalmen, aber nicht nur, darüber hinaus auch als Davidstadt besungen und immer auch als die Stadt Gottes. Micha ignoriert diese Tradition komplett und kündigt Bethlehem als den Geburtsort des Messias an. Und das ist revolutionär im wahrsten Sinn des Wortes. Wobei sich Micha in bester Prophetengesellschaft befindet. Jesaja, etwa zeitgleich unterwegs wie Micha, um 700 vor Christus, er wird noch deutlicher, wenn er in Jesaja 11, Grundlage des Weihnachtsliedes, das wir gerade gehört haben, es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzelsaat, formuliert, Jesaja 11, 1, ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus seinen Wurzeln Frucht bringen. Isai ist der Vater des großen Königs David. Wohnsitz Bethlehem. Und was diese Rede vom Stumpf Isais besagt, das liegt auf der Hand. Der Baum der Nachfahren Isais, der Stammbaum der Könige auf dem Thron Davids, wird abgehackt. Stumpf Isais, der Stammbaum der Könige auf dem Thron Davids, abgehackt, beendet. Was bleibt, ist ein Stumpf des Hauses Isais, so Jesaja. Das davidische Königtum und der priesterliche Sühnekult. Diese beiden waren verantwortlich für Israels Heil. Man könnte sagen, im Alten Testament sah der Heilsweg in der Form aus, priesterlicher Sühnekult einerseits, davidisches Königtum andererseits. Sie miteinander waren für Israels Heil zuständig. Dass es nicht funktioniert hat, kritisieren oder formulieren die Propheten zuhauf. Der Sühnekult ist heute nicht das Thema, bei Micha ist das Thema das Königtum. Wenn er deutlich macht, dieser Stammbaum der Davididen hat Israel keineswegs das Heil gebracht, sondern mehr oder weniger Unheil, indem er die Israeliten weggebracht hat von Gott. Abgehackt, die Konsequenz. Und ein kleiner Spross wird aus diesem abgehackten Stumpf hervorgehen. Und beides ist entscheidend festzuhalten. Gott reißt diesen Baum der davidischen Könige nicht einfach aus. Er hackt ihn ab und das ist ein Unterschied. Weshalb? Weil Gott damit zu seiner Verheißung steht, die er David gegeben hat, ihm einen ewigen Nachkommen auf seinem Thron zu schenken. 2. Samuel 7. Mitten im Gericht also belässt Gott die Wurzel und den Stumpf Isais, mit dessen Sohn David alles begonnen hat. Treu zu seiner Verheißung eben an David, einen ewigen Nachkommen auf seinem Thron zu schenken. Und dieser Stumpf soll nach vollzogenem Gericht einen neuen Spross hervorbringen, noch einmal treiben mit ewiger Frucht. Wo? Eben dort, wo dieser Stumpf Isais verwurzelt ist, in Bethlehem, dem Geburtsort Davids. Zitat Micha 5. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist, abgehackt, bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Wenn wir dieses Wort des Propheten Micha hören, dann hören wir beides. Einerseits diese wunderbare Verheißung eines Messias und zugleich diese radikale Gerichtsankündigung über Israels Unglauben und ihren Ungehorsam. Gott kündigt den Israeliten durch Micha um 700 vor Christus das Gericht an, eingetreten in den nächsten 2 Jahrhunderten, zuerst im Norden, als die Assyrer Israel, das Nordreich erobern und dann im 6. Jahrhundert die Babylonier das Südreich Juda verschleppen. Und zugleich ist dieses Wort in Bethlehem eine der größten Verheißungen der Heiligen Schrift. Nach dem vollzogenen Gericht noch einmal von vorne zu beginnen. Gott ist ein Anfänger. Mit Israel und mit uns. Die Faszination Bethlehem für uns, die strahlt schon durch die Ortsnamen durch. Bethlehem, Ephrata. Ephrata, hebräisch, heißt übersetzt so viel wie Fruchtfeld. Und Bethlehem, ganz schlicht auf Deutsch, Brothausen. Beth ist das Haus, Lechem das Brot, Bethlehem, Brothausen. In Brothausen, Fruchtfeld, wird der geboren, der sich später als das Brot des Lebens bezeichnen wird. Und das ist nicht weniger als eine zweite Chance. Damals im Garten Eden hat Gott sich nicht mehr gewünscht, als ewig mit seinem geliebten Geschöpf zusammen zu sein, mit dir und mit mir. Und deshalb stellt er den Baum des Lebens in diesen Garten Eden, mit der Einladung von ihm zu essen und ewig zu leben. Und der Mensch vergreift sich im einzig verbotenen Baum der Erkenntnis. Baum der Erkenntnis heißt so viel, bin selber groß, brauch dich nicht. Zieht sich durch, kennen wir. Der Mensch, der meint, ohne Gott besser dazustehen, ignoriert bis heute so oft Gottes Einladung, mit ihm zu leben, ewig zu leben, und übertritt seine Mahnung, sein Verbot selber groß. Und Gott zerreißt es das Herz. Und das ist das Wunder von Weihnachten, dass er den Baum des Lebens ersetzt durch das Brot des Lebens. Der Baum des Lebens hätte den Menschen mitsamt seiner Sünde ewig gemacht. Und dann wird es in der Ewigkeit genauso aussehen wie hier und wir mit Masken in der Ewigkeit sitzen. Wer will das? Deshalb muss Gott den Baum des Lebens, der den Menschen mitsamt seiner Sünde ewig gemacht hätte, ersetzen durch das Brot des Lebens, das am Kreuz für uns trägt, was wir nicht tragen können, unsere Krankheit, Corona und das ganze Gedöns, das jeder von uns selber durchbuchstabiert im eigenen Leben. Jesus trägt's, damit wir frei sind davon und heimkehren dürfen zum Vater. Die Glaskugeln, die viele Christbäume tragen, erinnern uns genau an diesen Zusammenhang. Wenn ihr eure Glaskugeln daheim hängen habt, guckt sie nochmal an, erinnern uns an diese beiden Früchte im Garten Eden. Erinnern uns heute an diese zweite Chance, noch einmal zuzugreifen. Damals hast du es nicht, sagt Gott zum Menschen, zweite Chance, nimm und iss vom Brot des Lebens. Versäum's nicht noch einmal, das Wort an den Menschen. Greif zu, nimm und iss vom Brot des Lebens. Oder mit dem Choral, heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr und Preis. Also das erste, Faszination Bethlehem, weil Gott noch einmal anfängt oder ein Anfänger ist. Und das zweite, Faszination Bethlehem, weil zu einer Geburt Geburtswehen gehören. Michas Prophetie geht nämlich weiter. Vers 2. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Die schlichte Pointe, zu einer Geburt gehören Geburtswehen. Israel hat das damals erlebt, eben im Gericht an der Davids-Dynastie, und dass Gott hier einen neuen Heilsweg schafft. Maria musste es ganz persönlich durchleiden bei der Geburt ihres Kindes, Geburtswehen. Maßgeblich beteiligt an der den Geburtswehen Marias, der Kaiser Augustus, mit seiner Entscheidung, ich brauche mehr Steuern. Um mehr Steuern zu kriegen, brauche ich eine Volkszählung. Und für eine Volkszählung muss jeder in die Stadt, in der seine Familie ihren Stammsitz hat. Und Maria muss hochschwanger diesen Gewaltmarsch auf sich nehmen, von Nazareth im Norden in den Süden nach Bethlehem. Geburtswehen im wahrsten Sinn des Wortes. So erfüllt sich Michas Prophetie, indem der Messias in Bethlehem geboren wird und zu seiner Geburt auch Geburtswehen gehören. Für mich zwei Dinge, die ich an der Stelle stark machen möchte. Ein seelsorgerliches und ein heilsgeschichtliches Thema. Das Seelsorgerliche: Wie beginnt denn Marias Geschichte mit Jesus? Die am Sonntag im Gottesdienst waren, erinnern sich, 4. Advent, diesen Engelsgruß an Maria. So beginnt es für sie ganz persönlich. Sei gegrüßt, wörtlich, freu dich, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Muss man sich ja mal auf die Zunge zergehen lassen. Also mehr kann man sich eigentlich von Gott nicht wünschen, als so angesprochen werden. Sei gegrüßt, freu dich. Ich meine, das wünscht sich jeder von uns. Aber Gott legt noch einen drauf. Du Begnadete, du Begnadeter. Noch mehr geht doch wirklich nicht. Doch geht, der Herr ist mit dir. Also das ist ja wohl alles wirklich, was diese Welt an Gottes Gegenwart und an Segen zu bieten hat. Und trotzdem muss Maria durch. Also das hätte man doch in jeder Gebetsgemeinschaft anders erbeten. Herr, bewahr Maria jetzt vor diesem Gedöns des Augustus. Nein, bewahrt sie nicht davor. Sie muss hochschwanger diesen Gewaltmarsch auf sich nehmen. Ich will sagen, auch dort, wo Gott dich berufen hat, wo Gott dich führt, wo Gott dich an einen Platz gestellt hat, wo Gott mit dir geht, Geschichte mit dir schreibt und das offensichtlich ist, also offensichtlicher als der Engelsgruß geht ja nicht, schließt das nicht aus, dass wir durch irgendein Gedöns dieser Welt müssen. Also wenn du durch Schweres musst, ist das nicht zwingend eine Anfrage an die Wegführung Gottes, die dahinter steckt und schon gar nicht an deine Berufung, ihm zu vertrauen und ihm zu folgen. Also für mich so eine der seelsorgerlichen Pointen, die hier deutlich wird im Leben der Maria, wenn auch zu ihrem Leben und zur Geburt ihres Kindes Geburtswehen gehören. Und zu dieser seelsorgerlichen Pointe eine heilsgeschichtliche, dass zur Geburt Geburtswehen gehören. Wenn nämlich Paulus im Neuen Testament genau diesen Zusammenhang stark macht, indem er auf die Wiederkunft von Jesus schaut, nach vorne schaut und deutlich macht, die gibt's nur durch Geburtswehen hindurch. Zitat Römer 8. Die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Das ist Geburt. Um dann aber fortzufahren, Paulus, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Geburtswehen liegt. Taifune auf den Philippinen, Tornados in den USA, Hochwasser in Deutschland, militärische Drohgebärden, zwischenmenschliche Konflikte, Corona, viele andere Krankheiten mehr, schließlich, dass wir Menschen zu Grabe tragen müssen und alle selber einmal in der Kiste liegen. All das sind Geburtswehen. Und wie das bei einer Geburt ist, je näher es zur Geburt kommt, je intensiver werden die Wehen. Zeitlich näher aneinander und an Heftigkeit nehmen sie zu. Dass uns das ganze Elend aber nicht die Kraft raubt oder depressiv werden lässt, deshalb erinnert uns Paulus, Jesus und auf seine Weise ja auch schon Micha. Das sind nur Geburtswehen. Freu dich, du Begnadete, du Begnadeter, der Herr ist nahe. Bald ist es soweit. Und dann kommt Jesus wieder. Und wie bei einer Geburt hat dann alles Leid ein Ende und es wird nur noch Freude sein für die, die zu Jesus gehören. Geburtswehen, schmerzhaft und doch Ausblick, freudig, der Herr ist nahe. Ein drittes, Faszination Bethlehem, weil wir einen Hirten als Herrn haben. Mit diesen Worten schließt Micha seine Messias-Verheißung, Zitat, er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde und er wird der Friede sein. Der Herrscher, den Micha verheißt, ist kein Herodes der Große, der selbstgefällig irgendwo da in Jerusalem thront, sondern man fasst es nicht ein Hirte. Nun ist im alten Orient der Hirtentitel auch ein Titel für den König, aber zugleich immer auch das, was wir mit dem Hirten verbinden. Und damit sind wir wieder in Bethlehem beim Hirtenjungen David. Ein Hirte, wie die Hirten, auch in Bethlehem zur Geburt Jesu, Menschen, die sich um ihre Schafe kümmern. Hirten sind für Schafe da. Was auf den ersten Blick, wenn nun der Messias als Hirte beschrieben wird, für uns als Beleidigung klingt, wenn Hirten für Schafe da sind, ist eine unglaubliche Würde und eine Ehre. Der Punkt, jedes Tier in der Natur ist auf sich selbst gestellt. Die Schnecke auf ihr Haus, der Igel auf seine Stacheln, der Gepard auf seine Schnelligkeit, der Löwe auf seine Kraft. Und wir können es durchziehen, Schafe haben einen Hirten. Schafe sind nicht auf sich gestellt. Und mit dieser Erinnerung an David und seiner eigenen Faszination Bethlehem malt uns Micha heute Morgen Jesus als Hirten vor Augen. Als deinen guten Hirten. Wie ein Hirte seine Schafe weidet und führt, so führt und versorgt dich der Herr. Wie ein Hirte seine Schafe vor wilden Tieren schützt und vor Räubern bewacht, so bewacht der Herr seine Gemeinde. Wie ein Hirte jedes einzelne Schaf kennt, so kennt dein guter Hirte dich. Und kennen heißt im Hebräischen nicht Wissen um, sondern kennen im Hebräischen auf sein Herz nehmen. Was für ein Bild, der gute Hirte, der dich auf sein Herz genommen hat. Und so komme ich zum Schluss. Faszination Bethlehem bis heute. Erstens, weil Gott tatsächlich ein Anfänger ist und noch einmal mit uns anfängt. Faszination Bethlehem, weil zweitens Gott natürlich überhaupt kein Anfänger ist, sondern einen Plan hat. Und Faszination Bethlehem, weil drittens zur Geburt Geburtswehen gehören. Aber der gute Hirte Jesus Christus dich in der Kraft des Herrn zum Ziel führt. Amen. Lasst uns auf diesen Herrn schauen und zugleich mit diesem Fokus den Feinden entgegen singen. Herr Hermann und Irene Nonnenmacher an der Orgel tun es für uns mit dieser Arie aus dem Weihnachtsoratorium. Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Ihr mögt euch noch so grimmig stellen, droht nur mich ganz und gar zu fällen, doch seht, mein Heiland wohnet hier.